Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Hätte mein Gast sein Instrument heute mitgebracht, würde es ganz schön laut werden hier. Markus Onkel Lingner ist Schlagzeuger. Herzlich willkommen.
Tagchen, guten Morgen.
Was macht eine Mutter, wenn das Kind Schlagzeug begeistert ist und man wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und ganz viele Nachbarn drumherum?
In meinem Fall sagt sie, wir stellen das Schlagzeug rein. Und da müssen die Nachbarn durch. Vor allen Dingen, wenn der Bengel schon jahrelang vorher Klavier gespielt hat.
Ach so, das Klavier stand auch schon im
Wohnzimmer. Ist schon auch schon da.
Und was haben die Nachbarn gesagt?
Die haben dann erst recht die Bullen gerufen. Ist das ein Sprech, der hier erlaubt ist? Eigentlich ja, ne?
Ja.
Klar.
Sie sagen das ja.
Ich hatte auch die Polizei da mit meiner Mutter.
Also sie hatten, aber trotzdem, Erfolg hat sich dann irgendwann eingestellt. Mhm. Also ihr Rat, Mutter muss...
Also Mutter, wenn der Bengel was machen will, dann ist es nur eine Frage, ob Mutti auch Bock drauf hat mitzumachen. Die hat sich dann Bauschutzkopfhörer aufgesetzt und hat zugehört.
Also es gibt für alles eine Lösung.
Ja.
Schlagzeug von Anfang an, Markus Onkel Lingner hier bis 10. Diese Art mexikanisch-amerikanischer Folkmusik, vor allem mit Trompeten, hätten Sie da Lust mitzumischen?
Grundsätzlich ja. Also weil das ist ja schon auch schöne Musik. Mit Trompete verbindet mich tatsächlich im Laufe meiner Zeit schon eine Menge.
Ja.
Ja.
Mit Trompete Sie selber oder?
Nee, tatsächlich nicht. Aber einer meiner besten Freunde ist Trompeter.
Mhm.
Und ich spiele irgendwie viel in Bands, wo viel Trompete und die Bläse dabei ist.
Ja, genau. Mhm. Zum Beispiel die Marching Band Meute.
Richtig.
Das ist ja nur, Marching Band ist ja irgendwie nur Blasinstrument und vor allem Marching, also laufend.
Genau.
Was macht denn da ein Schlagzeuger?
Da gibt es sogar 4 Schlagzeuger in dieser Band. Das habe ich auch so noch nie erlebt. Da gibt es, also Marching Band, also nichts funktioniert ohne Schlagzeug, ne? Das ist ja eh klar.
Ja, ne.
Wonach sollen die Leute da tanzen auch? Nee, und da gibt es 4 Schlagzeuger. Einer spielt Bassdrum, ist wichtig. Es ist eine Techno-Marching-Band. Mhm. Also, sie spielen Techno nach. Und 2 Typen, die Snare-Drum spielen, also kleine Trommel. Und einer spielt Marimbafon. Das ist kein Telefon, sondern so ein, wie so ein Xylophon, ja, oder Glockenspiel, ne, vom Bauch. Und alle laufen mit einem Instrument vom Bauch rum. Ist geil.
Das ist jetzt im Moment, fällt Ihnen da schwer, weil Sie sich verletzt haben. Wie schleppen Sie dieses Instrument dann da rum?
Ich hab das Ding nach wie vor um den Hals zu hängen. Das wiegt so irgendwas zwischen 20 und 25 Kilo. Das ist ganz geil. Es trainiert auch gut. Und hab da aber so einen speziellen Hocker. Das sieht aus, als wenn ich stehen würde. Aber jetzt kommendes Wochenende spiele ich auch wieder mit. Und da laufe ich dann das erste Mal auch wieder seit längerer Zeit.
Ohne Krücken, gut.
Mit ohne.
Weil das geht ja nun nicht. Also,
ne?
Sie können vieles, aber das geht dann nicht. Erstmal wollen wir Sie vorstellen. Ich habe gesagt, Markus Lingner.
Mhm.
Und ab jetzt eigentlich, überhaupt in der Sendung jedenfalls, nur noch Onkel.
Ja.
Warum Onkel? Ist er irgendwie der Patenonkel am Trommeln schuld? Oder?
Tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich habe einen Patenonkel, ja, der mein alter Nachbar ist, der auch Schlagzeug spielt.
Aber das war ein begeisterter Nachbar, keiner von den Bösen.
Das war ein begeisterter Nachbar, der hat sogar mit mir damals das Schlagzeug das erste geholt. Ja, obwohl er neben mir gewohnt hat. Also der einzige begeisterte Nachbar, muss man sagen. Geiler Typ. Und Onkel ist jetzt an und für sich, mich haben Leute früher irgendwie, ach guck mal, da kommt der Onkel, ich stand immer auf doofe Sprüche und dreckige Witze und solche Sachen schon
und so
immer.
Kommt Onkel, nee, zu stimmen.
Und genau, und am Ende ist es Onkel und dann habe ich angefangen, mich so vorzustellen, weil ich es lustig fand.
So.
Und habe gemerkt, die Reaktion von den Leuten ist doch, die sind verwirrt und das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Und mittlerweile ist es dann über 20 Jahre so,
ja,
dass da ja keine
Ahnung. Jetzt haben wir schon eine Menge von Ihnen erfahren, nämlich das mit dem Spaß. Kommen wir später her.
Sehr gerne.
Auf das. Also natürlich gibt es viele ernste Dinge, wie zum Beispiel, dass das Schlagzeug in der Musik generell immer eine große Rolle spielt. Aber eben der Witz durchaus auch. Ich habe, glaube ich, bei Meute gesagt, das ist eine ihrer Bands. Sie spielt in verschiedenen, in vielen Projekten, vielen Formationen, vielen Bands eine Rolle. Über Jahre verbunden waren sie mit den Ohrboten,
mhm,
aus Berlin. Da habe ich als Beschreibung Jip-Hop, Gip-Hop?
Jip-Hop, ja, ist richtig. Also das war die Idee, ne, man versucht ja immer nach einer eigenen Schublade irgendwie. Also ja. Und das war so die Idee, die wir so ja mal auf dem Plattentitel draufgeschrieben haben, so Gypsy Music. Gypsy ist natürlich ein verpötet Wort, also, aber irgendwie, wir hatten damals einen anderen Zugang zu und Hip-Hop, also Jip-Hop, Hip-Hop von Hip-Hop und so. Und ja.
Hören wir mal.
Gerne.
Ich kenn dich seit so vielen Jahren, nenn ich dich beim Namen. Es kamen viele Damen und lagen in meinen Namen. Doch Hippie-Liebe siegte und freakte mich besinnungslos. Ist es Bestimmung oder bloß ne große Seifenblase? Ich habe keine Ahnung, in dieser Phase ist kein Ansatz zur Planung. Ich weiß echt nicht viel, ich weiß nur, was ich fühl. Es warm und nicht kühl, was mich umspült und mein Herz aufwühlt. Es heiß, wenn es blüht. Und ich kann nur hoffen, erst Wochen, erst Herz offen. Ey, da war ein Loch drin. Ey, Lady, wo noch hin? Ist mir doch egal, solange ich mit dir bin, total egal.
So, und jetzt wird auch noch das Schlagzeug ausgeblendet.
Musik durch.
Ja. Ja, ist das übrigens typische Ohrbotenmusik und typischer Schlagzeugeinsatz, den wir
ja
gehört haben?
Ja, unter anderem. Also es geht auch mal ein bisschen doller zur Sache. So, und aber grundsätzlich, so ist es, Schwerpunkt war so Hip-Hop und Reggae-Musik und so World-Musik. Hm. Und von daher, das, was man jetzt gerade hört, das ist vielleicht ein ganz süßes Abbild davon.
Ihre Lieblingsband, glaube ich, oder? Tragen Sie auf dem Herzen, also T-Shirt mit Chaika.
Ach, schön gesehen, stimmt, habe ich gar nicht. Ja.
Ach so.
Nee, tatsächlich war das, aber ich mag, ja, mag die Bands sehr gerne und das T-Shirt habe ich auch gerne.
Also Chaika.
Ja.
Chaika 21/16.
Genau.
Und das soll eine Taktangabe sein.
Das ist, genau, die Band heißt Chaika 21/16, steht auf dem Nummernschild von der Band. Ich war noch nie gut da drin, Bandnamen, die kurz und knackig sind, irgendwie in solchen Projekten zu spielen. Und der Gitarrist ist totaler Autodidakt, kann keine Note lesen und spielt nur krummes Zeug, was ihm so im Kopf kommt. Und ich muss das auszählen teilweise, damit ich weiß, dass ich damit, also damit ich weiß, was er da macht. Und das ist mir aufgefallen bei dem ersten Ding, was wir hatten, das ist ein 21/16-Takt. Wie bescheuert ist das denn? Und das fanden wir witzig, haben es in den Bandnamen reingetan. Und jetzt ist es halt so. Und wenn man einmal so eine Sache aufs Plakat schreibt, ja, kriegt man sie nicht wieder weg.
Also ich gestehe jetzt, ich habe so, kann, würde sowas nie auszählen können. Können Sie, kann man so einen Takt hier klopfen oder so? 21/16?
Ja, ja.
Versuchen Sie das mal?
Das ist ja geil. So, das müsste zum Beispiel sein. Also zum Beispiel, also man kann so Sachen, ja, gemeinhin kennt man so 4/4-Takt, das ist 1, 2, 3, 4 und dreimal. Mhm. Also 21/16 wäre dann zu sagen, 3x7, das war das, was ich gerade gemacht habe.
Ach so.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, mäßig. Könnte man es machen.
Wie viel ist der Kopf bei meinem Schlagzeug beteiligt?
Je nachdem, was man für Musik macht, es gibt natürlich, also schon, also im besten Fall gleich gar nicht mehr, weil es alles für Musik auch eine krasse Feelingsache ist. Und je nach Komplexität hilft es natürlich erstmal zu wissen, was man da macht. Und das vergisst man dann im besten Fall später wieder, wenn man die Musik macht. Aber um es erstmal einmal fassen zu können und damit auch kreativ umgehen zu können und machen zu können, was man eigentlich will, so aus dem Bauch aus, muss man es vielleicht auch verstanden haben. Je nachdem, wie komplex das eigentlich ist, was da passiert.
Und komplex ist das auf jeden Fall. Und auch sehr variantenreich, wie wir jetzt, glaube ich, an diesen paar Beispielen schon gehört haben. In welchem Alter und warum haben Sie eigentlich dieses Schlagzeug für sich entdeckt? Es gab ja erst ein Klavier.
Ja, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, jemals was anderes spielen zu wollen. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Also,
weil so klassisch in der Kindermusik, in dem, was man so als Kind hört, ist es ja eher nicht, oder?
Ja, also es gibt so einen Moment, an den ich mich aus irgendwelchen Gründen tatsächlich erinnern kann. Ich habe irgendwann im Schwarz-Weiß-Fernsehen, Mitte 80er muss das gewesen sein, ein Schlagzeug gesehen. Er saß hinter so einer riesen Schießbude, hatte ein Stirnband und sah martialisch aus. Und das ist so ein Bild, wo ich dachte so, da habe ich Bock drauf und das ist so geblieben.
Mhm. Sie sind 1980 geboren, in Hellersdorf aufgewachsen, Ihre Mutter war alleinerziehend und hat
ja
viel...
Hat alles mitgemacht.
Mitgemacht, genau. Ja. Die musikalische Erziehung in der DDR war ja eigentlich, also auf jeden Fall hat man Talente sehr gefördert.
Ja, man hat Talente gefördert, allerdings musste man auch, bis man dann sozusagen so eine Förderung bekam, also in meinem Fall einen klassischen Musikschulplatz, musste man da doch ein hartes Casting, würde es heute heißen, durchmachen. Ja.
In welchem Alter fing das an?
Also ich habe von 6 bis 7, also man konnte einen Musikschulplatz sich dafür bewerben, musste dann ein Jahr lang als kleines Kind vortanzen, das war in meinem Fall von 6 bis 7 und dann wurde man gefragt, was man eigentlich für ein Instrument lernen will. Und wenn man dann so ein Instrumental Unterrichtsplatz bekommen hat, dann hatte man gleichzeitig auch so einen klaren Kaderauftrag, sage ich jetzt mal. Also
und was war das bei Schlagzeug?
Genau, also ich durfte dann erstmal kein Schlagzeug lernen.
Ach so.
Das, so war das nämlich dann damals, sondern man musste dann erst im Pionier Trommelzug mitspielen und so und deswegen habe ich dann Klavier genommen. Das war das kleinere Übel im Vergleich zu Blockflöte und Geige. Meine Mutter hatte eh ein Klavier. Und dann nach der Wende wurde ein Musikschulplatz für Schlagzeug frei, da war ich so 12, 13 und dann ging es los. Bei so einem alten Klassik-Pauker tatsächlich.
Also da war es dann klassisches Schlagzeug.
Mhm.
Und das heißt?
Naja, der sagte dann, bevor du hier irgendwie an die Schießbude kannst, wie man ja so auch zum Schlagzeug sagt, hin und wieder, musst du erstmal kleine Trommel und Pauken und Marimbafon und Vibraphon und Triangel und alles, was man so im Orchester braucht, machen. Und dann, wenn du das kannst, kannst du ans Schlagzeug.
Und das ist doch eigentlich aber gut, oder? Weil letztlich brauchen sie es doch immer wieder, oder?
Ich hab dann gedacht, komm, jetzt hast du irgendwie wie viele Jahre, 5 Jahre lang Klavier gemacht, dann kannst du jetzt auch nochmal hier 2 Jahre kleine Trommel rühren. Und dann wird's ja wohl. Und dann hat der sich aber nicht ausgekiesst. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Partner Onkel das eigene Schlagzeug in die Mutter, in der Mutters Wohnung transferiert. Und habe dann einfach angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und dann stand der damalige Pauker vor der Tür, hat Kaffee getrunken und hat gemerkt, ich kann besser Schlagzeug spielen. Und er sagte, kam rein mit dem Kaffee und sagte, ich kann dir, glaube ich, nicht mehr zeigen. Da war ich genervt, muss ich sagen. Weil alles, was ich am Schlagzeug gemacht habe, hatte ich mir alleine beigebracht. Und der war halt so ein richtiger Klassiker. Naja.
Also das heißt, das Schlagzeug ist es einmal gewesen, es gab einen Moment und dann ist es immer geblieben. Also so und immer, und dann haben Sie als Autodidakt sich das beigebracht?
Genau, also dadurch, dass ich ja lange Klavier gespielt habe, konnte ich dann auch Noten lesen und so. Und das ist natürlich rückblickend alles auch ganz gut für mein gesamtheitliches musikalisches Ding, was ich so mache. Ich singe ja auch gerne Baggings und habe dann auch Bassunterricht noch genommen und daraus ableitend Gitarre auch noch gelernt, auch autodidaktisch. Und das Schlagzeug ist dann aber als Schwerpunkt immer geblieben und sollte doch immer sein. Und alles andere, was ringsherum passiert, macht auch sehr viel Spaß. Und ich bin auch froh, dass ich das alles kann, weil ich natürlich im Zusammenhang mit Leuten, wenn ich mit denen spiele, besser verstehe. Also ich kann gut mit Gitarristen und Sängern irgendwie zusammenarbeiten, wie es, was die da machen. Kann mich auch über Töne und Tonarten unterhalten und kann das auch selber spielen. Das hilft dann schon in der Kommunikation. Ja. So, ja. Aber Schlagzeug ist jetzt.
Zwischendurch war ja noch die Wende.
Ja,
hat das eigentlich für Sie und Ihre musikalische Entwicklung eine Rolle gespielt?
Für mich unmittelbar jetzt nicht, weil ich war 9 sozusagen, als das passierte. Ich weiß nur, dass ich ganz froh darüber bin, dann, dass die Wende da war, weil das wäre, glaube ich, nicht so gut gegangen mit mir.
Ich habe gelesen, dass die Schlagzeugleidenschaft, also wenn man das, ich meine, Leidenschaft ist das eine, aber Berufswunsch ist ja nochmal was ganz anderes. Mhm. Wann kam das?
Wie gesagt, ja, also ich hatte nie eine andere Option. Ich habe mir nie über was anderes Gedanken gemacht. Ich weiß auch nicht, also das ist ja auch ein Glück, wenn man so einen Auftrag für sich hat, ja, wenn man weiß, was man irgendwie so vorhat. Und das war immer das, was ich machen wollte. Und ich wusste auch relativ früh, dass das natürlich auch ein ganz schön, also du bist ja dann automatisch auch selbstständig und so. Und wenn es mal nicht läuft, dann hast du halt ein Problem. Das ist auch das, was einem natürlich alle Leute erstmal so sagen, die so ringsherum sind und sagen, also meine Mutter nie, die hat mich immer gebackupt. Aber natürlich andere Leute, die dann so sagten, ey, denk doch mal drüber nach, du kannst doch nicht mit Schlagzeug spielen, was soll das werden? Und davor darf man aber keine Angst haben.
Also das heißt Risiko, über dieses Risiko reden wir gleich.
Ja.
Der Schlagzeuger Onkel ist zu Gast hier im Gespräch. Also Berufswunsch Schlagzeuger eigentlich mit 7 Jahren so ungefähr, aber um davon leben zu können, ist es ja doch ein ganz schön weiter Weg, glaube ich jedenfalls. Ich habe gelesen, es war ein Popkurs, Popkurs in Hamburg. Ein Popkurs, nicht irgendeiner, sondern der Popkurs in Hamburg, der Sie da sehr viel weitergebracht hat. Um was handelt es sich dabei?
Ja, also der Name Popkurs ist vielleicht verwirrend an der Stelle.
Es wird wie so ein Nachmittagskurs.
Irgendwie. Ja, genau. Also das heißt, also voll ausgeschrieben heißt es Kontaktstudiengang für Popularmusik. Das ist also für all die Leute, die keine Lust auf Hochschule haben, wie ich zum Beispiel.
Warum eigentlich nicht?
Ich hätte damals also zu den Zeiten, als ich Anfang 2000 überlegt habe, zu studieren, hätte ich eigentlich zu 90% ein Jazzstudium absolvieren müssen, obwohl das auch Jazz und Popularmusik heißt. Und so der Popularmusikanteil damals, der war so bei 10%. Und das ist aber das, was mich immer gereizt hat. Hm. Und nur Jazz, Kulan zu spielen, ich mache das auch gerne. Aber so dafür 4 Jahre zu investieren, war nicht so mein Ding. Und dann gibt es halt diesen Popkurs, kurz gesagt, der findet in Hamburg statt. Und da muss man sich auch für bewerben und muss auch eine Aufnahmeprüfung spielen und so. Und da werden dann so roundabout 60 Leute eingeladen für 2x3 Wochen, wo quasi von früh bis spät so ein riesen Workshop stattfindet, also mit Einzelunterricht und allem.
Und das sind aber alle Instrumente bzw. Gesang, da ist alles gemischt.
Genau, also die wählen dann aus jeder Instrumentengruppe so 5 Leute aus und dann noch so ein paar Freaks, so, die so ganz außerirdische Instrumente spielen oder komische Verbindungen von Instrumenten haben. Und dann sind das eigentlich alles Leute, die total Bock haben, Musik zu machen in irgendeiner Form oder auch eine Band suchen oder einfach Input haben wollen und guten Unterricht haben wollen. Das war eigentlich mein eigentlicher Grund, damals dahin zu gehen. Ich wollte endlich mal richtigen Schlagzeugunterricht haben. Mhm. Ich hatte die vor, da mit einer Band rauszugehen, was dann passiert ist. Aber da haben sich schon viele gute Bands gegründet. Also das ist, also die Radiolandschaft ist voll mit Bands, die man eigentlich auch kennt.
Also bei Ihnen waren es dann die Ohrboten, die genau, Sie tatsächlich kennengelernt haben. In 6 Wochen, das kommt mir so wenig vor. Aber das.
Die 6 Wochen, die sind dann natürlich, also die sind von früh bis spät geprägt von gemeinsam Musik machen mit 50 oder 60 anderen Leuten, die man gerade kennenlernt. Das heißt, und Kontaktstudiengang ist in dem Zusammenhang wirklich Kontakt ist ein sehr wichtiges Wort, weil wenn man davon seine Miete bestreiten will, dann muss man auch rausgehen mit dem, was man macht und irgendwie auch Leute kennenlernen und auch so lernen, auf Leute zuzugehen, weil nur in seiner Übelkabine sitzen oder Übezelle, wie manche Leute auch sagen.
Übezelle?
Übezelle gibt es auch, das Wort habe ich kürzlich gelernt. Nur da drin zu sitzen und so gut zu sein, wie es geht oder besser als alle anderen, nutzt gar nichts, wenn die anderen gar nicht wissen, dass man so gut ist. Ja. Und deswegen muss man auch zu Leuten Kontakt suchen. Und deswegen ist dieses Wort innerhalb dieser Beschreibung von diesem quasi Studiengang ein ziemlich wichtiges, wie ich finde.
Also Sie wirken ja jetzt wie jemand, der durchaus gut kontaktfreudig ist. Sie wirken auch nicht sehr zurückhaltend. Das ist für einen Künstler ja vielleicht auch durchaus von Vorteil. Aber waren Sie schon immer so? Ich meine, es ist ja doch ein Risiko, gerade auch mit so einem Instrument als seine Miete bestreiten zu wollen. Ich habe gelesen, Sie haben auch eine Zeit lang mal bei Ihrem Schlagzeug geschlafen.
Richtig, ja. Das habe ich tatsächlich gemacht in meinem Proberaum und so. Und das ist auch bis
weil
heute
Sie keine
so.
Weil Sie Wohnung sich leisten konnten?
Ja, weil ich auch keine brauchte und nie Bock hatte, mir irgendwie so viel Kohle ans Bein zu binden. Und quasi als Schlagzeuger ist man, also ich habe ja bei meiner Mutter, wie wir eingangs, wie Sie schon gesagt haben, da stand ja ein Schlagzeug, aber als Schlagzeuger braucht man auch irgendwann einen Raum, wo man das einfach immer 24, also wenn man es ernst meint, machen kann.
Wo man
kann.
Nicht immer mit der Polizei.
Ja, und dann ist es auch
Kontakt
cool.
Haben wir.
Ja, genau. So. Und dann ist es auch cool, da irgendwie hin und wieder zu pennen. Das habe ich viel gemacht. Ich hatte viele gute Freunde, bei denen ich auch gerne untergekommen bin. Habe auch streckenweise im Auto gewohnt, aber nicht, weil es mir so scheiße ging, sondern weil ich es auch gemocht habe, so vagabundig durchs Leben zu laufen. Und
was ist das für ein Berufsplan? Also was steht da? Gibt es da ein Ziel oder ist einfach die Musik, die Sie in dem Moment gemacht haben, war dann die Erfüllung?
Tatsächlich ist so Musik machen erfüllt mich mit einer Sache, die vielleicht andere Leute, das ist auch eine Ausstellung von Endorphinen, die man da erlebt. Ja? Also sowas zu machen, was man unbedingt will und was dann auch noch funktioniert, ist ein geiles Gefühl. So. Das kann genauso süchtig machen wie irgendeine Droge, sage ich jetzt mal. Oder ich habe das Gefühl, ich mache in dem Moment das Richtige und das erfüllt mich mit, also das hat auch einen eigenen Drive. So.
Aber jetzt macht man, wenn man damit Geld verdienen will, ja die Musik nicht nur für sich, sondern eigentlich für ein Publikum.
Ist richtig, genau. Und natürlich der Moment, wo ich auf eine Bühne gehe oder wo ich irgendwas aufnehme, habe ich auch eine Vorstellung davon, was im besten Fall mit den Leuten passiert. So. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, als Musiker sein Geld zu verdienen, meiner Meinung nach. Das eine ist, man macht eine eigene Band und mit der wird man vielleicht sogar alt, so ich sage mal 25 oder 100 Jahre Tote Hosen. So, das ist dann der Schwerpunkt.
Mit denen Sie auch manchmal spielen, ne?
Mit denen ich direkt noch nicht gespielt habe, aber
mit
Sie kennen
Sie zu
die.
Tun haben,
ja, genau. Und, oder aber man ist sogenannter Sideman und spielt halt für verschiedene Acts. Weil die einen Musiker brauchen.
Oder man macht, wie Sie, alles auf einmal. Man macht auch selber Musik. Ich habe hier nämlich nochmal Musik von Ihnen.
Ah,
Feature
ja.
Entchen.
Ja, das ist...
Das sind Sie doch, ne?
Das bin alles ich, bis auf den Gesang und die Trompete, ja.
Na dann, hören wir erstmal.
Deine Gesichter sind wie ein Stück neues Land, denn Glück braucht kein Verstand. Ich spüre dieses Band, schau übern Tellerrand. Ich glaub zum letzten Teller meiner Bank und Tank vom Liebesausschank. Mein Herz, das dankt, ich süffe diesen Trank mit oder oben ohne Gewand. Bist du süß wie Toblerone.
Ja, dass Sie das nicht musikalisch, also dass Sie das nicht gesanglich waren, das hat man gehört.
Dann
alles
doch, ja.
Alles andere... Aus Ihrer Feder.
Genau, ja. Das es war tatsächlich der Versuch, vor 15 Jahren eigene Songs zu schreiben. Und das ist in einem kleinen Album geendet mit einer sehr guten Freundin von mir, die da singt und da auch der Sänger der Ohrboten. Die Platte ist nirgendwo nie erschienen. Das ist das erste Mal, das war so eine Art Premiere, dass irgendjemand außer
jetzt?
Meiner Mama und sehr engen Freunden das gehört haben.
Ah, das freut mich jetzt aber. Ja. Ist das eigentlich, wenn Sie sagen, das ist nie erschienen, was macht das mit einem? Mit einem Künstler, der nun alles dafür gemacht hat und alles geschrieben hat.
Ich bin am Ende auch, also da bin ich ganz klar selber dran schuld, weil ich habe das damals, das war ja so ein Projekt, dieses Quietsche-Entchen. Ich wollte einfach mal gucken, was ich eigentlich so alleine möglich machen kann, auch mit Aufnehmen und Mischen, alle Sachen, die ich vorher so nie gemacht habe. Und dann hatte ich aber sehr viele andere Sachen zu tun als Schlagzeuger für die Ohrboten und andere Sachen. Und so eine Platte zu veröffentlichen, ist, kann auch sehr viel Arbeit sein. Damals noch ohne Spotify und iTunes, was es alles noch nicht gab. Und ich hatte keine Zeit, mich drum zu kümmern. Und das ist natürlich irgendwie schade. Auf der anderen Seite ging es ja auch irgendwie weiter mit anderen tollen Sachen. So. Und, ja.
Das heißt, die Woche gliedert sich bei Ihnen nicht irgendwie in, ich bin jetzt mal bis zum nächsten Auftritt nur mit Chaika unterwegs, sondern Sie haben ganz viele Dinge immer parallel?
Ja, es sind tatsächlich, also weil ich mit vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeite, habe ich auch großes Glück, weil es so stilistisch sehr, sehr breit aufgestellt ist. Und ich muss da viele Programme parallel auf der Pfanne haben oder Sachen irgendwie erarbeiten, die ich noch zu tun haben werde. Und das ist tatsächlich total geil, weil es mega abwechslungsreich ist. Und bei Chaika ist das mein Spielplatz, dafür, das ist meine Leidenschaft, dafür verbrenne ich meine Kohle drin. Aber da darf ich auch machen, was ich will. Mhm. Und genau.
Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Also Chaika ist eher so Metal, würde ich jetzt mal aus Laie, oder?
Ja, schon, genau. Also so, eigentlich bin ich so ein Metal-Herzchen, sage ich immer. Also ich stehe auf alles, was laut, doll und schlimm ist, wo rumgeschrien wird und wo man sagt, das ist Teufelsmusik. Das ist so, da stehe ich drauf. Und da hat man als Schlagzeuger eben auch sehr, sehr viel zu tun. Nun ist es so, dass sich das nicht alle Leute anhören mögen. Und deswegen habe ich auch nie versucht, damit mein Geld zu verdienen. Aber ich mache es am liebsten.
Ja, das ist auch körperlich, glaube ich, ganz schön anstrengend, oder?
Also das ist Sport.
Das ist Sport?
Ja.
Also Sie brauchen keinen anderen Sport?
Ich, tatsächlich fahre ich ja ansonsten auch gern Motorrad. Da sitze ich dann sehr schnell quasi. Das ist auch eine Form von Sport. Aber Schlagzeug spielen bei solcher Musik ist tatsächlich, ja, das Workout. So.
Und Emotion?
Absolut. Also Musik machen ist bei mir auf jeden Fall immer Emotion. Sonst stimmt irgendwas nicht, wenn ich nicht aufgeregt bin vor einer Show oder irgendwie denke so, mir ist langweilig gerade. Das passiert nie. Und ich hatte das einmal, dann stimmt aber auch wirklich was doll nicht. Da bin ich auch falsch an der Adresse da. Und
das Schlagzeug, wenn da jemand so richtig abgeht am Schlagzeug, ist das auch Wut zum Teil, was man da ausagiert? Also so wirkt das ja manchmal. Also weil es so extrem, na gut, was heißt extrem? Also ein Gitarrensolo ist auch extrem, aber...
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man jede Art von Emotionen in so ein, ja, in jedes Instrument reinpacken kann. Schlagzeug eignet sich für Aggressionen natürlich außerordentlich gut, weil man kann natürlich draufhauen. Und das ist ein Ventil. Man kann aber auch traurig sein am Schlagzeug, das funktioniert auch super. So mit so Jazzbesen und so ein bisschen. Mhm. Ne? Und es ist ein gutes Potenzial, um Aggressionen abzubauen. Vielleicht für mich auch gut, dass ich Schlagzeuger geworden bin. Ich bin aber jetzt grundsätzlich nicht so ein aggressiver Typ.
Sie wirken nicht sehr aggressiv. Können Sie eigentlich auch Klassik, also das klassische Schlagzeug? Also
ja, ich hab's ja gelernt und tatsächlich benutze ich das jetzt im Zusammenhang von Meute, von der eingangs erwähnten Band, auch wieder, also dann halt am Marimbaphon. Ja.
Also zum Beispiel heute Abend auf dem grünen Hügel Wagner schon mal?
Ja, Wagner weiß ich jetzt nicht. Nee, das ich, also im Orchester selber habe ich nie gespielt, muss ich ehrlicherweise
sagen. Würde Sie auch nicht reizen, also weil wir haben jetzt ja echt ein breites Spektrum irgendwie schon kennengelernt.
Es gibt einen anderen Zusammenhang, dann auch wieder mit Chaika tatsächlich zusammen, nämlich spielen wir der Trompeter, der in dieser Band auch brüllt und Trompete spielt, Solo-Trompeter im Konzerthausorchester in Berlin.
Wahnsinn.
Am Gendarmerk, der hier auch auf der vergangenen Aufnahme von Quietscheentchen gespielt hat. Und da spielen wir Anfang Januar, am 10. Januar mit Leuten, also mit Teilen des Orchesters im Kammermusiksaal am Gendarmenmarkt mit Chaika, mit dieser unsäglich komplizierten Metal-Musik, die dann ein bisschen leiser gemacht wird, diese Metal-Musik, aber mit Teilen des Orchesters, mit zwei Trompetern von dem Orchester, dem Tubisten und einem klassischen Schlagwerker. Und das Arrangieren,
ist das eine Art Experiment?
Das ist eine Art Experiment und auch eine Herausforderung und das ist auch sehr viel Arrangement-Arbeit, aber das wird geil. Muss ich sagen, oder?
Also kann man sich schon mal für Leute, die Experimente mögen und das mal hören wollen zwischen Metal und Klassik, sich merken im Januar hier in Berlin im
Kammermusiksaal.
Im
Schauspielhaus, ja.
Sie sind immer mal wieder, wir haben vorhin drüber geredet, die Bühne. Also die Bühne, was es auch für ein Mut oft ist oder eben auch immer noch Aufregung, auch nach Jahren noch Aufregung aufzutreten. Sie suchen oft oder immer mal wieder oder suchten jedenfalls immer mal wieder eine Bühne, die draußen ist. Die sind immer mal mit der Straßenmusiker, oder?
Ja.
Also Meute zum Beispiel tritt doch immer wieder draußen auf.
Genau, Meute ist halt diese Marching-Band-Besetzung. Die können auch ohne Mikrofone genau alles das spielen, was sie sonst auch machen. Und das ist natürlich ein schöner Effekt für die Leute, die, wenn die Leute damit nicht rechnen und dann rennt da so eine Band durch die Fußgängerzone, wollte ich sagen, in Madrid oder Barcelona oder irgendwo anders. Das sorgt schon für Aufregung, es macht sehr viel Spaß. Und ich habe das lange gemacht mit den Ohrboten. Allerdings habe ich mich auch anfangs dagegen verweigert tatsächlich.
Warum?
Weil, also das war ja 2003 ging das los mit dieser Band. Und der Sänger und der Gitarrist, die haben jahrelang von Straßenmusik machen tatsächlich gelebt. konnten das auch gut, aber da gab es diese Vielzahl an Straßenmusikern oder Künstlern in Berlin noch gar nicht. Und für mich war die Idee, Straßenmusik zu machen, doch sehr abwegig, weil ich dachte, Moment mal kurz, ich habe nicht jahrelang irgendwie geübt, um damit ich auf der Straße nach Geld bettel. Das war so mein...
Das Betteln war also...
Ja, das war, also das war meine erste Verbindung damit, dass ich irgendwie dachte so, und das, da hatte ich keinen Bock drauf. Und tatsächlich habe ich das völlig unterschätzt, wie geil das sein kann, weil ich habe dann das erste Mal mitgemacht und das, wir sind da nicht durch Cafés gezogen, sondern haben uns auf dem Boxhagener Platz im Berliner Friedrichshain gestellt, angefangen Straßenmusik machen und haben so... Da kam dann halt eine Traube von Leuten zusammen und das ging dann so weit, dass es wirklich spontane Riesenkonzerte waren mit mehreren hundert Leuten, die dann da einfach mitsingen. Und dann irgendwann war es einfach, also ich habe mittlerweile gelernt, dass es wirklich super geil sein kann.
Aber als Schlagzeuger kann man natürlich, muss man immer sehr abspecken, oder? Also wie, was ja. gehört zu so einem richtig, so einem Schlagzeug, wie Sie es sich träumen? Was gehört da alles zu?
Das ist je nach musikalischer Anforderung tatsächlich anders. Das kann riesengroß sein, das reicht aber auch, wie in dem Fall von den Ohrboten damals seinerzeit auf der Straße, dann ist es tatsächlich nur eine Cajon. Die meisten Leute...
Das ist dieser Holzkasten.
Genau, das ist wie so ein Hamsterkäfig. Das ist eine Sitzkiste, haut man drauf und dann kommt Bassdrum und Snare, also alles das, was man zum Tanzen braucht, kommt da raus. Und man hat was zu sitzen dabei und ist ein kleines Schlagzeug, also sehr praktisch. Ja. Und gerade im Berliner Nahverkehr, wenn schon wieder Schienenersatzkrempel da stattfindet, gut, wenn man was zu sitzen dabei hat, weil die anderen Leute müssen alle stehen. Man kann aber dabei noch Schlagzeug spielen.
Und kriegt eventuell sogar noch Geld.
Das nur auch noch.
Ohne zu betteln. Comedian-Projekte sind auch immer mal wieder. Also jedenfalls finde ich die Arbeitsgemeinschaft Zukunft, oder? Das ist doch auch so.
Ja.
Also,
es gibt, genau, diese Arbeitsgruppe Zukunft, das ist mit Marco Bekling und das ist noch ein Kabarettist, Michael Krebs und Julius Fischer und irgendwie bin ich auch in dieser Szene irgendwie mit
dabei. Da spielt Schlagzeug aber keine Rolle, oder?
Da, doch, durch mich dann. Doch wiederum spiele ich Schlagzeug auch.
Gut, und die Sachen, die ich gesehen habe, da war, glaube ich, aber egal.
Ja, ja, also es sind, man kann ja auch nicht alles, das Internet ist ja voll mit Dingen, nicht wahr? Man kommt ja kaum noch durch. Genau, und da habe ich die Platte produziert für die Arbeitsgruppe Zukunft in meinem Studio und jetzt wird ja die Känguru-Sache von dem Marco Bekling auch verfilmt und da haben wir bei mir im Studio da ist Musik aufgenommen und so.
Ja, genau, deshalb wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Sie sind jetzt auch in der Filmmusik. Dani Levy verfilmt Känguru-Chroniken,
genau. So heißen die Bücher von dem Marco Bekling.
Das ist sowieso, wird sowieso spannend, wie die verfilmt werden, finde ich. Aber wie läuft Filmmusik machen?
Das ist für mich auch ein neues Feld, muss ich sagen. Und das ist jetzt in dem Fall, halt gibt es da so, da spielt auch eine Band in dem Film mit, kurz mal. Und dafür wurde die Musik sozusagen bei mir aufgenommen. Und dann gibt es auch, jetzt waren so die Versuche für den eventuellen Titeltrack da irgendwie so Sachen aufzunehmen. Aber Filmmusik bedeutet ja im Normalfall auch was ganz anderes. Das sind so Filmscore schreiben, also eher so atmosphärische Sachen und so. Sowas habe ich auch schon gemacht. Das ist aber eine andere Baustelle, weil da geht es dann um Motive finden, wie in der Klassik. Ich sag mal so bei Peter und der Wolf, man hört die Katze und den Wolf oder so an den Instrumenten und sowas muss man in der Filmmusik auch für den jeweiligen Charakter finden oder damit da auch musikalisch eine Zuordnung stattfinden kann. Neben dem Spannungsbogen, den man natürlich auch finden muss musikalisch.
Das ist alles sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was Sie so machen. Manchmal unterrichten Sie ja oder unterrichten Sie ja sogar noch. Sie sind auch in Babelsberg an der Filmuni, also
ja,
zum Teil jedenfalls.
Ich darf da einmal im Jahr mit einem Dozenten von dort, bin ich auch Dozent für Drum Recording, das ist ja dann auch wieder mein Schwerpunkt, Schlagzeug spielen dann doch immer noch. Mhm. Allerdings habe ich seit den Vorjahren angefangen, so auch ein eigenes Studio zu haben und habe das gebaut. Und da mittlerweile eine ganz gute Expertise und unterrichte dann da die zusammen mit dem Kollegen, die Studenten in Schlagzeugaufnahmen, Studio. Und das ist so wie so eine historische Reise.
Wo sie immer die Uni abgelehnt haben. Aber jetzt ist das...
Ja, genau. Jetzt ist es so, dass ich Zettel habe, wo der Dekan drauf unterschrieben hat, dass ich Dozent bin oder war im Sommersemester so und so. Das ist natürlich auch geil. So lustig eigentlich. Ich bin aber ein totaler Straßenköter. Ich habe halt keinen Zettel, keine Ausbildung, nichts. Aber es schadet ja nichts, wenn Leute sozusagen denken, ah, der Typ kann das und das haben wir bei uns nicht. Dann wäre es doch gut, wenn die das wissen.
So. Was ist denn, also gibt es sowas, wo Sie sagen, ich meine, Sie sind ja selber noch nicht alt, aber schon lange im Geschäft und vor allem mit diesen unterschiedlichsten Sachen im Geschäft. Was geben Sie denn da Studenten, Studierenden mit? Also was ist so das Wichtigste? Gibt es sowas? Eine...
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Theorie eine Sache ist, Praxis aber und Anwendung doch wichtiger am Ende des Tages. Und dass man, es reicht halt nicht, irgendwie alle Sachen irgendwie in der Theorie durchgelesen zu haben und auch die Sternchenaufgabe aufgeschrieben und gelöst zu haben, sondern es ist schon besser, wenn man die Sachen irgendwie, man muss eigentlich nicht so vieles können, ja, so sage ich jetzt mal, sondern das, was man, man muss wissen, wo seine Spezialstärke ist. Was kann man besonders gut? Wenn man das rausarbeiten kann, dann hat man auch einen spielerischen Vorteil in der Sache, die man da vielleicht in seinem Lebenslauf
haben will. Spielerisch ist, glaube ich, das Wort, oder? apropos spielerisch, trainieren Sie eigentlich noch? Also jetzt nicht nur die Stücke, die Sie übermorgen aufführen, ja, sondern...
Ob ich übe, ne?
Ja, genau.
Ja, an meinen Bestzeiten im Sprint arbeite.
Ja, noch das, schneller werden.
Noch schneller werden, ja,
Stöcken,
ja. Ja,
sag ich
ja,
jetzt mal.
Ja. Ich, tatsächlich mache ich das, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, sehr, sehr gerne. Aber es ist nicht so einfach, das in eine tägliche Routine unterzukriegen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann setze ich... Ich habe das sehr lange, sehr oft und sehr doll getan. Über Stunden, das gehört schon dazu.
Wie viele Stunden denn?
Das waren streckenweise schon irgendwie so 8 oder 11 Stunden am Tag. Dann. Und das ist aber eine Sache, die mir immer Spaß gemacht hat. Ne? Weil das ist auch wie so eine, sowas hört ja nie auf. Also das ist wie eine Forschungsreise. Und ich habe noch viele Sachen vor, auch zu lernen. Weil es gibt auch noch ein paar Fragezeichen.
Kollektives Arbeiten ist für Schlagzeugeronkel auch überhaupt gar nicht ungewöhnlich. Sie haben gerade gesagt, was Sie noch alles lernen wollen. Das wollte ich Sie nämlich noch fragen zum Schluss.
Ah ja, also tatsächlich, es gibt so ein paar Sachen, die habe ich noch vor. Das sind dann schon ja, im Metal-Bereich schlagzeugerische Fähigkeiten. Also da muss ich dann doch wieder trainieren oder üben. Und so als Musiker unterwegs sein heißt auch immer, mal gucken, was da noch für interessante Projekte und Leute im Laufe der Zeit noch kommen. Und das weiß ich auch immer nicht so genau, aber es ist auch sehr spannend.
Sie haben eben gesagt, dass Sie... Sie haben Madrid, glaube ich, erwähnt oder irgendwie, also Ausland. Aber also jetzt, es gibt auch Zeiten, wo Sie jetzt quasi ohne Musik auf Reisen gehen und abschalten. Hm. Wobei Musik spielt da, nehme ich an, auch immer eine Rolle, oder?
Ja, also ich bin so jemand, ich, wenn ich dann mal mir frei nehme, sozusagen.
Projektfrei.
Dann, ja, genau. Das mache ich sehr selten. Aber ich, so wenn, dann schmeiße ich mir einen Rucksack auf, buche mir einen Flug in irgendein anderes Land. Meistens eins, sowas wie Indien oder Sri Lanka oder Bolivien war es dann auch mal. Und fliegt dahin, weiß nicht, was da so Phase ist. Kauf mir ein Buch, was ich in den Rucksack stecke, da, damit man so ein bisschen weiß, wo der Bankomat ist und die Bushaltestelle und wo die Botschaft, falls irgendwas ist. Das gucke ich mir aber vorher nicht an. Mhm. Und habe also kein Backup in dem Sinne, so in dem Moment, wo ich da aussteige. Und das ist eigentlich so der Kick, so, den ich dann suche auch tatsächlich. Und dann weiß ich, ich habe einen Rückflug in einem Monat, einmal waren es auch 2 Monate, und gucke dann, was so passiert. Und das sind super interessante Reisen, weil ich bin über jedes Detail, was ich dann so finde, und sei es nur die Übernachtungsmöglichkeit, die ich vorher noch nicht kannte, weil ich es mir nicht im Internet gebucht habe, sondern selber gefunden, über Gespräche mit Leuten oder weil der Bus da einfach anhielt, freue mich darüber.
Und Instrumente gibt es doch auch immer im Ausland, mal welche, die man noch nicht kennt. Ist das nichts, was Sie dann reizt?
Doch, absolut. Tatsächlich, im Laufe der Jahre hat sich das eingestellt, dass ich mir immer vor Ort eine Gitarre kaufe.
Ach.
Weil ich, das ist so ein bisschen wie der Ritter des Lichts, sage ich jetzt mal, unterwegs sein. So ein bisschen Hippie, ne? Bin ich eigentlich nicht, aber an der Stelle, hey, als satanischer Metal-Musik-Fan, naja. Und da, wenn man so ein Instrument auf dem Rücken hat, die Leute kommen zu einem und fragen, man trifft immer die richtigen Leute und wird dann streckenweise von denen nach Hause eingeladen, macht Musik und so.
Unsere Stunde ist rum.
Das ging schnell.
Wollte ich jetzt aber mit einem Hinweis aufs kommende Wochenende enden, denn da kann man Sie sehen.
Ja, genau. Also wer Lust hat, kann am Freitag zum Alligator kommen aufs Helene Beach Festival oder mit Meute aufs Burg Herzberg Festival zum Beispiel.
Also das wären 2 Daten. Dankeschön.
Das.
Onkel.
Sehr gerne.
Für den Besuch hier.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.